So. Cool. Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem 7. Gästegottesdienst mit den 7. Frage zu den 8 schwierigen Fragen an die Kirche. Wir wollen in diesen Gottesdiensten ja uns beschäftigen mit den Gedanken von Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, die an Gott zweifeln und verzweifeln, diese Fragen nicht abfällig behandeln, sondern mit Respekt, mit Wertschätzung verstehen wollen, warum Menschen so denken und wie sie denken und einfach damit auch unsere Liebe ausdrücken. Und heute ist auch ein schwieriges Thema, war für mich besonders schwierig auch in der Vorbereitung, eine Frage, die viele Menschen sich stellen, die entweder gar nicht auf der Suche sind nach Gott oder mal auf der Suche waren. Warum ist Gott so ungerecht? Wir feiern heute den ersten Advent und wir haben eine super Deko auch hier vorne. Es war ja die, vielen Dank auch noch an die Deko-Leute. Es war ja die Idee eines Pastors, so habe ich mir von meiner Frau erklären lassen, der einfach nochmal diese Erwartung, diese freudige Erwartung auf den Retter nochmal seinen Kindern greifbar machen wollte und erklären wollte, einfach auch mit diesen Kerzen, diese Vorfreude auf Weihnachten, nicht unbedingt jetzt in erster Linie auf die Geschenke, sondern in Vorfreude auf den Retter, den verheißenen Retter. Viele Menschen haben vergessen, was eigentlich die eigentliche Bedeutung von Advent ist. Sie ist sehr, sehr positiv, sehr aktuell. In der heutigen Zeit, in Jeremia 23,5, lesen wir von dieser Erwartung auf den Retter, auf den gerechten Richter. Da heißt es hier, siehe Tage kommen, da werde ich dem David einen gerechten Nachkommen erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Nun, das ist hochaktuell in der heutigen Zeit, wo ganze Banken kaputt gehen durch einzelne Spekulanten, durch Menschen, die egoistisch Geld verzocken an den Börsen, an einer Zeit, wo ganze Völker in Armut gestürzt werden. Da ist diese Dimension der Gerechtigkeit, hier ist ein gerechter Richter, der kommen wird und Gerechtigkeit zu üben wird in unserer Gesellschaft, hochaktuell. Aber viele Menschen können diese Gerechtigkeit Gottes überhaupt nicht erkennen. Es ist so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Und viele Menschen sagen, wenn denn Gott allmächtig ist, wenn er denn doch alle Macht hat, warum tut er nichts gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt? Warum setzt er sich nicht durch und warum stoppt er nicht die Menschen, die Ungerechtigkeit tun? Im Gegenteil, viele Menschen machen Gott noch dafür verantwortlich über das, was im Moment geschieht. Und viele Menschen sind sogar wütend auf Gott. Gab letztes Jahr, 2011, gab es eine Studie darüber, wie viele Menschen wütend sind auf Gott. Und Fokus hat das berichtet, am 2. Januar 2011, berichtete von dieser Studie und berichtete von einem 12-jährigen Mädchen in Frankreich, in Péreux, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, und die aus Wut auf Gott kleine Brände gelegt hat in der Kirche. Man dachte ja zuerst, was das wäre. Und dann wurde dieses 12-jährige Mädchen noch einmal beobachtet von jemandem, der das gesehen hat, wie sie versucht hat, die Altardecke in Feuer aufgehen zu lassen. Sie wurde verhaftet von der Polizei und sie wurde dann befragt noch. Der Priester war dabei und sie sagte, ich bin wütend auf Gott, weil meine kleine Schwester ist im letzten Jahr überfahren worden. Und ich bin wütend auf Gott, warum er das nicht verhindert hat. Der Priester hat ihr vergeben, weil er so bewegt war davon. Die Polizei hat sie in eine Erziehungsmaßnahme gesteckt. Richard Dawkins, ein sehr berühmter Evolutionist und Atheist, schreibt in seinem Bestseller, in seinem Buch Der Gotteswahn, Gott sei ein Monster im Alten Testament. Dawkins träumt von einer Welt ohne Religion, ohne Selbstmordanschläge, ohne 11. September und ohne Religionskriege. Dabei vergisst er natürlich, dass die atheistischen Systeme des letzten Jahrhunderts natürlich auch Millionen von Menschenleben gekostet hat. Aber das ist natürlich eine berechtigte Frage, die Dawkins aufzeigt. Dann haben wir noch jemanden auf der nächsten Folie, es ist Marcion. Marcion lebte im ersten Jahrhundert nach Christus, war einer der genialsten Lehrer, aber falschen Lehrer der ersten Christenheit, der den ersten Kanon der Bibel tatsächlich auch entwickelt hat, aber der ein Antisemit war und der praktisch den Gott des Alten Testamentes ausgeschlossen hat. Er hat einen Kanon vorgestellt, wo das ganze Alte Testament herausgeschnitten worden ist und auch das Neue Testament nur zensiert wurde, ob dort halt eben alttestamentliche Inhalte drin waren, hatte sie ausgeschlossen. Und er hat gelehrt, es gibt zwei Götter, den Gott des Alten Testamentes, ein hasserfüllter, menschenhassender Gott und der Christus, der Lichtgott im Neuen Testament, der gekommen sei, um uns von der Herrschaft dieses alten Gottes zu befreien. Wie kommt es dazu? Und tatsächlich gibt es im Alten Testament und jeder, der die Bibel genauer liest und der vielleicht auch zum Glauben gekommen ist oder Gott sucht, der hat vielleicht auch diese Verse schon gelesen im Alten Testament. Und das sind schwierige Bibelverse im Alten Testament. Verse, die uns an Gott zweifeln lassen, an Gottes Güte, die uns sogar an Gott verzweifeln lassen. Jesaja 63,6 spricht davon, da sagt Gott, ich trat die Völker nieder in meinem Zorn. Oder Gott gibt den Befehl an Saul, an König Saul, 1. Samuel 15,3, und zieh hin und schlage Amalek und vollstreck den Bann an ihn und an allem, was es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Das sind Verse, die sind schwer zu erklären. Schwer zu erklären, auch für uns als Christen, für uns als Pastoren. Was ist das für ein Gott, der befiehlt, dass ganze Völker vernichtet werden, dass sogar Kinder, dass sogar Tiere bestraft werden? Und so gibt es viele verschiedene Erklärungsversuche aus dem Rahmen der Religion. So gibt es eine Erklärung auch sowohl aus dem Christentum als auch aus dem Islam, dass Gott nicht nur das Gute geschaffen hat, dass er allmächtig ist, dass er souverän ist, sondern dass er auch das Böse geschaffen hat. Alles in unserem Leben ist vorherbestimmt, sowohl das Gute als auch das Böse. Das Böse, das Ungerechte, was Gott geschaffen hat, ist uns gesendet von Gott zu einem Zweck, um uns zu prüfen in diesem kurzen Leben. So spricht der Koran in Sure Al-Baqarah, das ist die Sure 2, 154, 155. Wir werden euch prüfen durch etwas Angst, Hunger und Minderung von Vermögen, Menschenleben und Früchten. Doch verkünde den Geduldigen eine frohe Botschaft, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und wir kehren zu ihm zurück. Was ist das für eine Lehre? Was ist das für ein Erklärungsversuch? Das ist der Erklärungsversuch, Gott ist der Erschaffer nicht nur des Guten, sondern auch des Bösen. Er ist allmächtig und all das Böse hat nur einen Zweck, uns zu prüfen, ob wir geduldig damit umgehen, ob wir es geduldig ertragen. Und dann werden wir, wenn wir diese Prüfung bestehen, ins Paradies eingehen. Sowas lehrt nicht nur der Islam, sowas lehren auch verschiedene christliche Strömungen, die versuchen zu erklären, das Böse, das Ungerechte auf dieser Welt ist von Gott vorherbestimmt. Vorherbestimmt nicht nur, wer in den Himmel kommt, sondern vorherbestimmt auch, wer in die Hölle kommt. Auch das steht im Koran, Sure Al-Araf, Sure 7, 178, wir haben wahrlich viele Dschinn, also viele Geister und Menschen erschaffen, deren Ende die Hölle sein wird. Nun aber, ich möchte darüber sprechen, was eigentlich Gottes Gerechtigkeit ist. Wie passt das zusammen? Ein Gott, der nicht nur das Gute, sondern auch das Böse erschaffen hat, was für eine Logik ist das? Und daran verzweifeln viele Menschen. Viele Menschen sagen, wenn Gott denn das Böse geschaffen hat, wenn Gott sogar die Menschen vorherbestimmt hat, Sünde zu tun, das Böse zu tun, Wieso werden wir am Ende unseres Lebens bestraft noch dafür, wenn Gott es sowieso vorher bestimmt hat? Das sind Fragen, die Menschen bewegen in der heutigen Zeit. Das lässt Religion so unlogisch erscheinen, so ungerecht. Und daher kommen auch die Gedanken, dass Menschen sagen, Gott ist ein ungerechter Gott. Warum bestraft er uns für Dinge, die er sowieso vorher bestimmt hat? Aber wenn wir die Bibel studieren und wenn wir sie sorgfältig lesen, dann lesen wir, dass Gott eine wunderbare Welt geschaffen hat. Alles war perfekt an dieser Welt. Und das Perfekteste und das Schönste auf dieser Welt war der Mensch. Als er den Menschen geschaffen hat, war so begeistert, gesagt, der Mensch ist sehr, sehr gut. Amen. Und wenn ich das heute mich so umschaue hier in dieser Gemeinde, er hat auch mit euch, mit dir einen Volltreffer erzielt. Amen. Gott hat etwas Wunderbares geschaffen. Aber er hat den Menschen auch gewürdigt. Er hat dem Menschen etwas sehr Kostbares gegeben. Er hat ihm Selbstverantwortlichkeit gegeben. Er hat ihm eine Welt gegeben zu regieren, dort mit Verantwortung, mit Selbstverantwortung Entscheidungen zu treffen. Sogar Entscheidungen gegen Gott. Gott hat uns allen die Freiheit gegeben, sogar uns von Gott abzuwenden. Das ist ein großer Bestandteil einer reifen, einer großen Liebe. Und was bedeutet das, diese Verantwortlichkeit in unserem Alltag? Wir haben hier ein Foto vom 29. Oktober 2012. Ich habe gedacht, wow, es ist schon so lange her. Der Hurricane Sandy. Ein furchtbarer Monstersturm, der über die Vereinigten Staaten, besonders auch über New York hereinbrach und dort sogar die Börse und sogar die U-Bahn lahmlegte. Und es ist etwas sehr Interessantes passiert in Amerika. Ich meine, wir lieben Amerika, bless Obama, aber ich muss schon sagen, wir hatten ja hier immer wieder Leute von der UN. Amerika, eins der Länder, die sich am konsequentesten gegen Maßnahmen gegen den Klimawandel gewendet haben. Und das erste Mal, auch bei Hurricane Sandy, die Amerikaner und auch andere haben nicht die Frage gestellt, die normalerweise gefragt wird bei solchen Katastrophen. Warum hat Gott das zugelassen? Sondern das erste Mal wurde reflektiert, vielleicht sollten wir doch umdenken, was den Klimawandel angeht, was den Ausstoß von CO2 angeht. Es ist dieses System, mit dem wir als Menschen konfrontiert werden. Dass jede Ursache, jede Handlung, die wir tun, immer eine Reaktion hat. Es ist dieses System von Ursache und Wirkung. So wird es beschrieben bei den Brüdern, der Erschaffern des Films Matrix. Die Bibel nennt es Sünde und Gericht. Ursache und Wirkung. Gott stellt den Menschen in ein System, wo er Freiheit hat, absolute Freiheit hat zu wählen, aber diese Freiheit auch eine Konsequenz hat, wenn wir uns entscheiden für die Sünde. Sünde ist heute ja ein Unwort. Man spricht nicht mehr über Sünde. Falsch gedacht. Ich war jetzt auf einer Schulung gewesen und dort wurde uns ein aktuelles Buch vorgestellt von einem Diplompsychologen, von einem Atheisten, Heiko Ernst. Und dieses Buch hat den Titel »Wie der Teufel uns reitet, die Aktualität der Todsünden heutzutage«. Hochinteressant. Ein Atheist, ein Diplompsychologe, der sich beschäftigt mit den Todsünden und wie sie das Leben eines Menschen, die Psyche eines Menschen zerstören heute. Es ist diese Beschäftigung neu, unsere Gesellschaft. Welche Ursachen hat unser Handeln und welche Reaktionen wird unser Handeln einbringen? Nun, Schuld, die unser eigenes Leben zerstört, das können wir noch verstehen. Aber Schuld, die das Leben anderer zerstört, das ist schwer zu verstehen. Denken wir an das 12-jährige Mädchen in Frankreich, die ihre Schwester verloren hat, einfach weil jemand, irgendein Idiot, sie überfahren hat. Warum hat Gott, der doch allmächtig ist, das nicht verhindern können? Warum hat Gott nicht einen Adolf Hitler umstimmen können? Warum hat Gott Kreuzzüge erlaubt? Warum hat Gott einen scheinbar normal aussehenden Familienvater erlaubt, den kleinen Mirko sexuell zu missbrauchen und umzubringen? Warum erlaubt Gott Missbrauch, sexuellen Missbrauch sogar in seiner Kirche? Eine schwierige Frage. Und doch hat Gott uns in eine Welt gesetzt, wo der Mensch herrscht, selbstverantwortlich Entscheidungen trifft, sogar Entscheidungen trifft, die anderen schaden. Und wir irren, wenn wir denken, dass Gott das Böse geschaffen hat. Wir irren, wenn wir denken, dass Gott den Menschen vorherbestimmt hat zum Bösen. Jakobus 1,13, da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Aber wir irren auch, wenn wir denken, dass Gott sich, wie soll man sagen, so teilnahmslos zurückgezogen hat. So wie die Agnostik es lehrt, so dass Gott die Welt geschaffen hat, den Menschen darauf und nun überlässt er uns unserem Tun und hat sich irgendwo zurückgezogen im Universum. Wir irren, wenn wir das denken. Denn Gott, und so lesen wir im Alten Testament, er ist erzürnt über Ungerechtigkeit. Das lässt ihn nicht kalt. Er ist voller Zorn, sein Hass ist gegen die Gottlosen und sein Zorn ist über die, die andere Menschen unterdrücken. Dieser Zorn hat auch etwas mit Liebe zu tun und ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem eifersüchtigen Liebhaber zu tun hattest oder irgendwie mit ihm selber beteiligt warst oder mit ihm zu tun hattest. Ich habe schon so manche in meinem Büro gehabt und ich sage dir, wow, wenn jemand, der wirklich liebt, erfasst ist von Eifersucht und Zorn, oh, das ist eine gewaltige Kraft. Und manchmal habe ich dann gedacht, wow, jetzt verstehe ich etwas mehr das Alte Testament und verstehe etwas mehr den Zorn Gottes, wenn ich im Alten Testament lese, es hat etwas zu tun mit dieser Eifersucht Gottes. Sein Herz ist mit dem Missbrauchten. Sein Herz ist mit den sexuell Vergewaltigten. Er fühlt mit den Verfolgten, mit den Verlassenen. Er ist nicht gleichgültig. Er hat sich nicht zurückgezogen, als dir Gewalt angetan worden ist. Matthäus 5, Vers 4. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Gott sieht den Schmerz der Unterdrückten. Jesaja 61, 1. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind und Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers für die Gebundenen. Das ist das eine. Aber Gottes Liebe ist noch reicher. Gottes Liebe ist noch vielfältiger. Gott fühlt nicht nur mit den Missbrauchten, mit den Geknechteten, sondern Gottes Herz ist sogar mit denen, die zum Täter geworden sind. Er fühlt mit den Sündern. Er fühlt mit den Ungerechten. Und nun kommt etwas, was wir nur schwerlich verstehen können. Gottes Gerechtigkeit kommt in Konflikt mit Gottes Liebe. Schau mal, es gibt andere Religionen, die sagen, Gott ist souverän. Gott kann in seiner Souveränität einfach jedem vergeben, dem er will. Er kann jedem bestrafen, wen er will. So bei Gott nicht. Wir glauben tatsächlich auch, dass Gott allmächtig ist. Doch Gott kann tatsächlich eine Sache nicht. Er kann nicht ungerecht sein. Er kann nicht gegen sein eigenes Wort verstoßen. Er hatte zu Adam gesagt, ich gebe dir Freiheit. Wenn du von diesem Baum der Erkenntnis isst, wirst du wahrhaftig sterben. Als Adam das dann getan hat, da konnte er nicht sagen, ach ja, schwamm drüber. Habe ich nur so gesagt, in einer Laune. Nein, das konnte Gott nicht sagen. Er musste sich halten an sein Wort. Weißt du, ich habe mal mit jemandem gesprochen. Er war damals Drogendealer. Und er hat damals im Rausch der Drogen, hat er sich ins Auto gesetzt und er hat jemanden zu Tode gefahren, einen jungen Mann, einen jungen Teenager. Er wurde gefasst, er wurde verurteilt, er kam ins Gefängnis, er ist dort vergewaltigt worden, er ist dort geschlagen worden. Er sagte zu mir: Mario, das Schlimmste in meinem Gefängniszeit war nicht, wo ich vergewaltigt worden bin, wo ich geschlagen worden bin, von jedem abgelehnt. Jeder war gegen mich, die Gefängniswärter, die Mitgefangenen, jeder. Sondern das Schlimmste war, nachts, wenn ich geträumt habe, jede Nacht sind die Eltern dieses jungen Teenagers zu mir gekommen im Traum und haben mich verurteilt. Immer wieder musste ich daran denken, immer wieder das gleiche Bild, wie ich diesen jungen Mann überfahren habe und wie seine Eltern zu mir kommen im Traum. Das war das Furchtbarste. Und eines Tages kam eine alte Frau in sein Gefängnis, ihn besuchen, eine Christin, und erzählt ihm das erste Mal von Jesus Christus. Erzählt ihm das erste Mal von dieser Liebe Gottes. Erzählt ihm von diesem Gott, der auf der einen Seite gerecht ist und auf der einen Seite Sünde bestrafen muss, aber dieser Gott, der sich entschieden hat, selbst zum Retter zu werden. Wir lesen es in Hesekiel 22, 30 bis 31. Da lesen wir von diesem Herzenskonflikt, den Gott, der gerechte Gott, in sich hat. Er sagt auf der einen Seite: Ich zürne über die Ungerechtigkeit der Völker. Ich zürne über die Sündigkeit des Bösen. Aber ich suchte einen Mann. Warum sucht Gott einen Mann? Ich suchte einen Mann, der sich in den Riss stellt zwischen meinem Zorn und den Menschen, die ich eigentlich liebe. Ich habe keinen Gefallen an dem Tod des Ungerechten. Und dann steht dort, und es macht uns fast depressiv: Ich fand niemanden. Er fand niemanden. Gott fand niemanden, der sich in den Riss stellte. Und die Geschichte geht weiter. Gott wird selbst zu dem Retter. Das ist das, was wir feiern im Advent. Es ist die Vorfreude auf die Ankunft dieses Retters. Gott selber verwandelt sich und wird zu diesem perfekten Retter. Er selbst wird Mensch in Jesus Christus. Er selbst stellt sich zwischen die Gerechtigkeit, die Anforderung seiner Gerechtigkeit, seinem Zorn, und wird zur Sünde für uns am Kreuz. Jesus Christus, er ist unsere Gerechtigkeit. Amen. 1. Korinther 1, Vers 30 spricht davon: Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und durch diesen Tausch am Kreuz, 2. Korinther 5, 21, hat er uns gerecht gemacht. Wir sind sogar zu Gerechten geworden. Was für eine fantastische Botschaft. Es ist etwas, was wir schwerlich annehmen können. Wir wissen zwar irgendwo, dass Gott uns vergeben hat. Wir haben vielleicht das irgendwo gehört. Aber das für sich selbst anzunehmen, das ist noch einmal eine ganz andere Sache. Und ich glaube, dass viele Menschen, vielleicht auch viele Menschen heute hier in diesem Saal, sie sind innerlich gebrochen. Sie haben auch ein zerbrochenes Herz. Entweder, weil ihnen Ungerechtigkeit widerfahren ist. Du sagst vielleicht: Pastor, wenn du wüsstest, was ich für Ungerechtigkeit empfangen habe, erfahren habe in diesem Leben, diesem kurzen Leben, schon seit Kindheit an. Aber manche sind auch innerlich gebrochen, weil sie selbst Täter gewesen sind, weil Sünde sie gebrochen hat. Und manche sind vielleicht sogar hier, die diese doppelte Gebrochenheit erleiden. Es ist ihnen Ungerechtigkeit widerfahren und sie sind auch selbst zum Täter geworden. Opfer und Täter in einer Person. Doppelt gebrochen. Vielleicht sieht niemand das in deinem Herzen, aber hier ist heute jemand, Jesus Christus, er sieht deine Gebrochenheit. Und er ist heute hier, um dich zu berühren. Und wir können, wenn Leute uns fragen, wie geht es dir, dann können wir das nicht einfach so verarbeiten, indem wir: Ach ja, es ist schon gut, sondern Christus will uns genau da berühren und genau da umarmen, wo wir gebrochen sind. Das ist ein wunderbares Beispiel in der Bibel, Josef. Auch er ist doppelt gebrochen. Er ist schuldig geworden an seinen Brüdern. Er hatte seine Brüder immer, wie soll man sagen, er hat gepetzt. Er hat immer die Fehler seiner Brüder, hat er immer seinem Vater erzählt. Er war so der Lieblingssohn. Und seine Brüder fingen an, ihn zu hassen, aus tiefstem Herzen. Ich weiß nicht, ich habe keine Geschwister, ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn du Geschwister hast, vielleicht kannst du ein bisschen nachvollziehen, was da passiert ist in dieser Familiensystemik bei Josef. Und diese Brüder, die hassen ihn so stark, sie wollen ihn umbringen. Und sie tun es nicht, sondern sie verkaufen ihn in die Sklaverei. Und von seinen eigenen Brüdern, wo er die ganze Nacht geschrien hat, Brüder, helft mir, wird er verkauft in die Sklaverei. Und er, der immer verhätschelt wurde, der immer verwöhnt wurde, er erlebt die volle Gewalt der Ungerechtigkeit dieser Welt. Das Schicksal, ein Sklave zu sein, der Willkür ausgesetzt zu sein von Menschen, der Verführung seiner Chefin, der Ungerechtigkeit seines Chefs durch Lüge ins Gefängnis gekommen ist, dort noch tiefer gefallen ist. Menschen zu begegnen, die gesagt haben, ja, wir helfen dir und ihn vergessen haben. All das hat Josef erlebt. All die ganze Palette der Ungerechtigkeit dieser Welt. Aber dann steht dort immer wieder, aber Gott war mit ihm. Er war ein Mann des Gelingens. Gott war mit ihm. Und wie es so kommt, das kommt auch in unserem Leben, kam der Tag der Abrechnung. Er begegnet seinen Brüdern wieder, die ihm so viel Schmerz zugefügt hatten. Und dann kam dieser Punkt, dieser entscheidende Punkt, wie würde er regieren? Er war mittlerweile schon der Herr im Land, der Zweite hinter dem Pharao. Er hätte die Gewalt gehabt, seine Brüder zu zerstören. Und auf einmal merken wir, was Gott in seinem Leben getan hat. Wie Gott seine Zerbrochenheit umarmt hat und geheilt hat. Und er blickt seine Brüder an, als er sie dann begegnet. Ich glaube, wir haben hier auch ein schönes Bild. Man kann es nicht so gut erkennen. Aber er blickt seine Brüder an aus einer anderen Perspektive und sagt im 1. Mose 50,20, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hat es beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Wow, was für eine Heilung hat hier stattgefunden im Herz eines gebrochenen Mannes. Doppelt gebrochen von seiner eigenen Schuld und von der Ungerechtigkeit seiner Brüder. Es gibt jemand, der uns heilen kann. Es ist Gott. Gott kann uns heilen. Noch mehr, er kann sogar die Ungerechtigkeit, die in unserem Leben geherrscht hat, zum Guten wenden. Das ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Und deswegen darfst du auch heute in dein Leben schauen und darfst deine Gebrochenheit auch umarmen und sagen, ja, ich bin eine gebrochene Frau, ich bin ein gebrochener Mann, aber ich darf mit Christus Ja sagen zu meiner Vergangenheit. Ja sagen zu meiner Vergangenheit und die Vergebung Gottes und die Heilung Gottes heute empfangen. Und noch mehr. Gott sucht von der Ungerechtigkeit gebrochene Menschen, nicht nur um sie zu heilen, sondern sie auch auszusenden in eine ungerechte Welt. Mit diesem Vers möchte ich gerne euch segnen zu diesem ersten Advent, zu dieser Hoffnung, dieser Adventshoffnung nach dem gerechten König, nach dem, der Gerechtigkeit bringt in diese ungerechte Welt. Da spricht es hier in Jesaja 32, Abvers 1. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren. Und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Wer sind diese Obersten? Jesus Christus sagt, dass wir durch ihn sind wir Könige und Priester. Amen. Schau mal deinen Nachbarn an. Er ist ein König und ein Priester durch Jesus Christus. Amen. Wir sind in diese Welt gesendet als Menschen, die Herrschaft dieses gerechten Königs bringen sollen in eine ungerechte Welt. Und da heißt es hier prophetisch über dich, Vers 2, und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch. Ich habe euch hier ein kleines Foto gemacht. Es ist natürlich überhaupt nicht die Vision, die Jesaja gesehen hat, weil Jesaja wusste nicht, was Schnee ist und er wusste auch nicht, was eine Hütte im Schnee ist. Aber ich habe es nach Deutschland übersetzt. So sollst du sein. Gott wird dich, der du vielleicht selber gebrochen bist, durch Ungerechtigkeit, durch Schutzlosigkeit, durch seine Heilung, durch seine Kraft, wird er dich verwandeln in einen Bergungsort für Menschen, die Schutz brauchen. Jeder, der vielleicht schon mal eine Bergwanderung gemacht hat und mal in ein Unwetter gekommen ist, der weiß, was für ein Glück das ist, eine Berghütte zu finden. Oder ein guter Freund, der jetzt in Amerika wohnt, der hat mir jetzt letztens erzählt, Mario, ihr habt keinen Sturm in Deutschland. Das sind nur Windchen. Wir in Amerika, wir haben Stürme. Wenn es dort stürmt, dann musst du etwas finden, woran du dich festhältst, sonst wirst du förmlich weggeweht. Das sind Stürme. In Deutschland gibt es keine Stürme. Oder vielleicht jetzt mehr. Hier ist die Verheißung. Gott möchte dich zu einem Bergungsort machen für Menschen, die hilflos sind. Der Vers geht weiter. Und jeder wird sein wie Wasserbäche in dürrer Gegend. Jesus hat verheißen über dich, über mich. Ströme lebendigen Wassers werden ausgehen von unserem Leib. Wir werden eine Erfrischung sein für Menschen, die dürsten nach Gerechtigkeit. Du wirst sein wie ein gewaltiger Felsen im lechzenden Land. Hier in Deutschland, wo der Himmel immer so bedeckt ist, kann man das kaum übersetzen. Aber vielleicht bist du mal in einem Land gewesen, wo wirklich knallheiß die Sonne geschienen hat. So richtig. Ich kann mich erinnern, ich war mit 18, nach meinem Abitur bin ich nach Israel gefahren. Ein bisschen Hitchhiking dort und hier. Und dann habe ich einen Kumpel getroffen aus Holland. Und dann hatten wir mal eine Idee gehabt, wir sagen, wir machen mal eine Fahrradtour um den See Genezareth. Und war 50 Grad im Schatten zur Mittagszeit. Niemand hat das gemacht, nur wir. Ein verrückter Holländer und ein Deutscher auf dem Fahrrad um die Straße um den See Genezareth. Ich meine, da war kein Auto auf der Straße, kein Auto. Kam ab und zu mal alle 20 Minuten kam ein Auto und hat gehupt. Ich hatte jedes Mal. Das ist der Unterschied zwischen Israelis und Deutschen. Deutsche hupen nicht, Israelis immer. Brauchen nur irgendwas zu sehen, schon wird gehupt. Und dann um die Mittagszeit ist 50 Grad im Schatten. Und wenn du dann Wasser trinkst, du kannst förmlich sehen, wie das Wasser direkt wieder rausfließt. Wir hatten kein Wasser mehr. Und wir haben gesagt, wir müssen einen Schatten finden. Wir haben uns irgendwo unter einem Baum gestellt. Hier steht, du wirst sein wie ein mächtiger Felsen an einem dürren Ort. Du wirst ein Mensch sein, der für andere ein Schatten ist. Du wirst die Sonne abbekommen, aber du wirst gestärkt sein im Herrn. Und dann geht der Vers weiter. Da werden die Augen der Sehenden nicht mehr verklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerksam sein und das Herz der Unbesonnenen wird auf Erkenntnis Acht geben und die Zunge der Stammelnden wird fließend deutliches Reden. Gott will uns heilen. Wenn wir Ungerechtigkeit erlebt haben oder auch die Folgen der Sünde von Ungerechtigkeit in unserem eigenen Leben erlebt haben, vielleicht sind wir sogar doppelt gebrochen, Opfer und Täter zugleich. Aber Gott ist heute hier nicht, um zu verurteilen, sondern uns seine Gerechtigkeit zu schenken, seine Heilung. Aber nicht nur das, sondern er will uns senden in eine Welt der Ungerechtigkeit. Lass uns zusammen beten zum Abschluss. Ich möchte euch einladen, dass wir unsere Augen zusammenschließen. Jesus, ich möchte dir danken, Herr, für deine Gnade und für deine Liebe und deine Präsenz auch heute Morgen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns berührst, Herr, wo wir innerlich gebrochen sind, Herr, von der Ungerechtigkeit dieser Welt, wo wir dich nicht gesehen haben. Ich bete, dass du uns heute heilst. Und ich möchte, bevor ich für Menschen bete, weil ich glaube, dass Gott heute Menschen senden möchte, und bevor er sie senden möchte, möchte er sie auch heilen. Bevor ich das tue, möchte ich gern noch eine brennende, eine heiße Einladung geben an jeden, der heute vielleicht zum allerersten Mal sein Leben dem anvertrauen möchte, der ihn heilen möchte. Heilen möchte von der inneren Gebrochenheit, wo du die Ungerechtigkeit dieser Welt erlebt hast oder auch wo du selber zum Täter geworden bist und die Konsequenz deiner Sünden erleidest. Und ich möchte heute fragen, vielleicht zum allerersten Mal, wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte mein Leben diesem Heiler, diesem Retter geben, Jesus Christus. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, ich möchte sagen, Herr Jesus Christus, heile mein Herz und vergib mir meine Schuld. Sei du der Herr in meinem Leben. Da möchte ich dich gerade jetzt einladen, dass du dein Leben Jesus gibst. Und wenn du es tust, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand als ein Zeichen. Bitte bete für mich, Pastor, bete für mich. Ich möchte gerne ein Nachfolger Jesu Christi sein. Dann heb doch einfach mal kurz deine Hand. Ich würde gern für dich beten. Dort oben ist jemand. Gott segne sie. Amen. Ich habe ihre Hand gesehen. Ist noch jemand da? Heben Sie dann kurz einfach ihre Hand. Ich würde gern für sie beten. Weißt du, Mann, dort ist noch eine Hand. Gott segne sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz ihre Hand. Gott ist hier, Menschen wiederherzustellen. Noch eine Hand. Super, ich habe es gesehen. Ich hoffe, es war freiwillig. Ja, weißt du, Mann. Sehr gut. Ja, drei wertvolle Menschen. Ich freue mich so sehr. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen mit diesen drei wertvollen Menschen. Wir wollen gemeinsam das Gebet eines Kindes sprechen, eines Gebet der Hingabe an Jesus Christus. Und wir beten zusammen laut. Liebe Vater im Himmel, ich komme heute zu dir mit Freude, mit Glauben. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde und bitte heile mein Herz. Herr Jesus Christus, ich will dich heute wählen als mein Retter. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich will dich wählen als meinen Herrn. Dir schenke ich mein ganzes Leben. Dir will ich folgen. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und stärke mich durch deine Liebe in Jesu Namen. Amen. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Ich möchte gern die ihre Hand gehoben haben, gleich einladen, nach vorne zu kommen. Ich habe auch gleich noch ein Geschenk für sie. Aber ich würde gern, dass wir nochmal unsere Augen schließen. Und ich möchte gern, dass das Tontechnik-Team jetzt unsere CD einlegt. Und ich würde jetzt gern beten für die Menschen, die gebrochen sind. Ich möchte gern dich ermutigen zu sagen, Herr Jesus Christus, hilf mir, Ja zu sagen zu mir selbst. Ja zu sagen zu meiner Vergangenheit. Ja zu sagen zu meiner eigenen Gebrochenheit. Ja, ich bin gebrochen durch die Ungerechtigkeit, die ich erlebt habe in dieser Welt. Ich bin gebrochen auch durch die Sünde in meinem Leben. Aber ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, dass du mich heilst. Ich brauche dich, dass du mich ausrüstest. Und wenn du das gerne empfangen möchtest, die Berührung von Jesus Christus, dass er dich nicht nur heilt, sondern dass er dich auch sendet in diese Welt. Ja, diese Welt voller Ungerechtigkeit. Da möchte ich dich gern einladen. An diesem ersten Advent, komm doch hier nach vorne. Komm hier nach vorne. Ja, ja, ja. Das ist wunderbar. Ich freue mich so sehr. Wir beten auch gleich für dich. Und bitte komm doch jetzt gerade jetzt nach vorne. Und wir wollen für dich beten. Pastor Daniel, das Segnungsteam, kommt auch mit nach vorne. Halleluja, es ist ein so kostbarer Moment. Gott berührt gerade die Herzen von Menschen. Halleluja, Jesus. Das ist, glaube ich, eine ganze Familie, die hier zu Christus kommt. Das ist wunderbar. Komm einfach gerade jetzt nach vorne. Halleluja, Jesus. Wir wollen jetzt zusammen beten. Stellt euch einfach hier vorne hin. Preist dem Herrn. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade hier nach vorne kommt, Herr. Dass du sie berührst, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Wiederherstellung, Vater. Ich danke dir, Vater Gott, Halleluja, dass du uns heilst, Herr. Da, wo Menschen uns ungerecht getan haben, Herr, da bitten wir, gib uns Kraft zu vergeben, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Danke, Herr. Vater, wo wir selbst schuldig geworden sind, Herr, du vergibst uns und du hilfst uns auch, Herr, uns selbst zu vergeben, Herr. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Und ich bete für jeden, der hier vorne ist, Herr, dass du sie stärkst, Herr, und dass du sie sendest, Herr, als ein mächtiges Zeugnis deines Schutzes, Herr, für die Menschen, die leiden an der Ungerechtigkeit dieser Welt, Herr. Sende sie, Herr, und stärke sie in dem Namen Jesus. Amen. Preis dem Herrn. Wir wollen den Gottesdienst jetzt abschließen. Komm noch nach vorne, wenn du Gebet brauchst. Oliver wird noch den Gottesdienst dann abschließen und ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir, Herr, für eine wunderbare Woche, Herr, die du uns schenkst, Vater, und dass du uns stärkst und segnest in Jesu Namen. Amen.
Ja, nutzt die Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Kommt nach vorne, seid mutig. Wir wissen, dass Gebet was bewirkt, dass Gebet mächtig ist. Kommt nach vorne. Und für alle anderen möchte ich den Gottesdienst abschließen. Nutzt bitte den tollen Adventsbasar unten und den lecker Kaffee und Kuchen.